zu Gast jetzt Helge Thun. Hallo Helge, schön, dass du da bist.
Moin moin, grüß Gottle.
Das ist die ganze Bandbreite zwischen Ostfriesland und Schwabenland, ja?
Ja, wobei Ostfriesland nicht genau stimmt. Also wenn, dann eher Nordfriesland, wobei eigentlich eher von der Ostküste aus Kiel und da in der Nähe aufgewachsen. Das aber also nah genug dran von hier aus gesehen.
Darf man von hier aus dann so zuschreiben auch? So wie hier alle südlich des Mains ja Schwaben sind.
Genau, also auf Fischkopf, ich höre auf alles.
Aber in einen Gruß kann man schon so viel reinpacken, ja?
Moin Moinle wäre eigentlich noch kürzer.
Und schwäbischer Gruß, nehmen die Leute dir das ab inzwischen hier auch?
Ja, auch also ich ehrlich gesagt spreche ich mittlerweile besser Schwäbisch als Plattdeutsch, was meine Mutter jetzt nicht so freut, aber also immer wenn wir jetzt nach einer Vorstellung die Leute verabschieden, dann stehe ich immer am Ausgang, so richtig schön wie sonst auch im Flugzeug und sage ich immer auf Wiedersehen, kommet gut heim, ade, machet's gut und dann freuen die Leute sich immer sehr.
Also Integration geglückt, bis hin zur Inklusion fast.
Ja, halb.
Wo hapert es noch?
Am Meerwassergeruch. Ne? Also das merke ich immer, wenn ich nach Norddeutschland komme. Denn witzigerweise, der Körper, glaube ich, kriegt dann eher Heimatgefühle, als der Kopf das schnallt. Ja? Also dann atmet man einmal durch. Ne? Das ist schon was anderes als der Feinstaub in Stuttgart.
Also dann eher so ein bisschen die Natur, die Landschaft, das sind so Faktoren.
Ja, dass nichts im Weg steht, dass man bis zum Horizont gucken kann. Ne? Das sind einfach Dinge, die es hier nicht so gibt. Vor allem das Wasser, das viele blau. Aber ich bin sehr gerne hier. Also ich würde jetzt auch nicht wieder nach Hause ziehen, weil da ist jetzt auch nicht viel los. Ne? Wie gesagt, man kann zum Horizont gucken, das ist im Urlaub auch mal schön, aber das ganze Jahr über...
Ist in Kiel echt so wenig los, auch kulturell, oder?
Naja, Kiel geht schon, also aber generell in Schleswig-Holstein, dann gibt es halt Kiel, Lübeck und dann kommt schon Hamburg und dann vielleicht noch so zwei, drei Kleinigkeiten, aber es ist überhaupt gar kein Vergleich mit Baden-Württemberg, wo es wirklich in jedem Dorf einen eigenen Kleinkunstverein gibt und eine Mehrzwecksveranstaltungshalle oder irgendeine alte Dorfscheuer, die umgebaut wurde. Also die Kulturdichte und natürlich auch... Kommt natürlich auch daher, dass hier einfach alles viel dichter besiedelt ist, dass hier mehr Leute sind, die auch mehr Geld haben als bei uns da oben. Ne? Also es ist schon jetzt, als Kulturschaffender die Arbeit angeht, ist natürlich hier viel mehr los auf engem Raum als jetzt da oben.
Und gerade auch so interkulturell, kulturell gesehen, kommst du mit der Mentalität der Schwaben inzwischen auch so richtig klar, wenn du die richtigen Triggerworte auch bedienen kannst?
Ja, ich habe den Exotenbonus. Ne? Also das ist schon, das ist was, das kann ich dann wiederum in Norddeutschland nicht ausspielen. Da habe ich dann vielleicht den Heimatbonus, aber jetzt auch nicht mehr so richtig.
Ja, inzwischen also, hast du da ja vielleicht auch den Exotenbonus. Mit Auf Wiedersehen.
Ja, ja, aber andersrum funktioniert es witzigerweise nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, die Norddeutschen haben ein besseres Image in Baden-Württemberg als die Schwaben in Norddeutschland. Also genau kann ich es nicht festmachen, aber scheint so zu sein.
Also wenn du dort mit deinem Schwäbisch ankommst, gibt es keine Pluspunkte.
Ja, da gucken die Leute etwas betreten und verstehen vor allem auch nichts. Das ist ja auch so, der Norddeutsche versteht ja auch keine Dialekte. Ne?
Also
wenn du,
so?
Ja, wenn du hier aufwächst, da hast du ja egal, in welche Richtung du fährst, spätestens nach 100 Kilometern spricht irgendjemand was anderes. Das heißt, da bist du auch gewohnt, Dialekte zu hören. Und in Norddeutschland, ja, wenn du nach Norden fährst, dann sprechen sie Dänisch. Nach Süden kommt ewig lang nichts und links und rechts ist Wasser. Also das heißt, man kommt einfach auch mit anderen Dialekten, außer über die Medien, gar nicht in Berührung. Ja, also es ist wirklich so, dass die Norddeutschen wirklich auch schwer Dialekte verstehen.
Ist es bei dir am Anfang auch so gewesen, als du hergekommen bist?
Ja, schon. Echt? Also mittlerweile geht's. Also jetzt habe ich mich echt eingehört. Sogar Schweizerdeutsch verstehe ich zum großen Teil jetzt. Aber das ist wirklich auch eine Übungssache, einfach sich immer wieder neu einzustellen und einfach zu wissen, dass es einfach verschiedene und andere Worte gibt für ein und dasselbe. In Norddeutschland denkt man, wieso sagt er das? Das heißt auch so. Ja.
Und die schwäbische Mentalität? So, das, die Zuschreibung, die es hier so gibt, dieses Schaffe, Schaffe.
Super. Einwandfrei. Also, sagen wir so, das Wort Karge liegt dem Norddeutschen ja auch. Also, von daher, das hat der Schwabe, glaube ich, auch. Ja, nö, also ich, wie gesagt, also ich kann es ziemlich gut daran festmachen, dass ich am Anfang, als ich hergekommen bin, hat mir ein Kollege eine CD von Uli Keuler vorgespielt und das fand ich auch super oder zumindest lustig, aber ich fand es jetzt auch nicht so wahnsinnig den Knaller. Und jetzt mittlerweile finde ich das, was Uli Keuler macht, mit das Lustigste, was ich kenne, weil mittlerweile kenne ich eben diese ganzen schwäbischen Typen, die er auch porträtiert, ne? Diese ganzen Feinheiten im Dialekt, die so mit einer Redewendung ein ganzes Leben erzählen. Und da, das, daran merke ich so, ich glaube, daran könnte man schwäbische Sprachkompetenz messen, also wie lustig man Ulis Sachen findet.
Kann man ja gleich mal in Integrationskursen.
Ja. An dieser Stelle, Uli, falls du zufällig zuhörst, super.
Den wollte ich tatsächlich auch nochmal einladen, Matzel, das wäre mal eine Idee, ne? Uli Keuler.
Klaro, Ernst und Heinz,
oh,
da noch eine ganze Latte.
Ernst und Heinrich, ja, auf jeden Fall.
Ja, da gibt es eine ganze Menge, also... Ja, und die sind auch alle hier in der Gegend, das finde ich ja super. Also eben gerade Ernst und Heinrich waren neulich in der Comedy-Stube, die beiden bewundere ich ja auch. Also ich kenne eigentlich niemanden, der mit so einer Frequenz solche Knaller raushaut, was schwäbische Lieder angeht.
Vor allem mit solchen Reimen und dann noch so geniale Musik.
Ja.
Die treten auch am 27. Juli hier in Tübingen auf, im Biergarten im Sudhaus.
Konzentrieren
ist
wir
so.
Uns.
Ist so,
da würde ich hingehen.
Da würde ich aber auch echt absolut hingehen.
Also aber vorher würde ich ja noch zu Helges Veranstaltungen gehen und dein vielleicht auch. Lachen gegen Rechts steht ja hier jetzt auch mit als große Glocke über uns am 23. Mai. Du, Helge Thun, Jakob Nacken, Heiner Konczak und du, Gabriele, ihr habt zusammen ein Programm auf die Beine gestellt oder macht Facetten aus eurem Programm, aus einem roten Faden, muss man da nicht unbedingt erwarten, außer dass man gegen rechts lacht, Lechtsdrachen. Ja, wie kann man gegen rechts lachen? Was ist da der Ansatz?
Naja, man muss, oder? Also ich meine, es gibt halt einfach, also wenn man sich... das anschaut, was die AfD in den letzten Jahren jetzt macht und was da für Figuren auf der politischen Bühne erscheinen, ja, oder wenn man hört, dass jetzt in der Bundeswehr die Wehrmachtsandenken in ihren Stuben haben und das da ganz offen, also ich meine, das ist ja schon, da muss man ja schon auflachen, wenn man es hört, wenn es nicht so bitter wäre. Also das heißt, dieser ganze Rechtsruck, der offensichtlich durch sämtliche westlichen Gesellschaften gerade geht, der bietet halt Angriffsfläche noch und nöcher. Und das ist ja das Wichtigste an der Komik oder am Humor, du brauchst halt auch was dich aufregt, ne? Also du brauchst irgendwas, was dich auch wirklich, was einen Stachel hat und wo du denkst, da das darf doch wohl nicht wahr sein. Und das ist eben immer das Beste, wenn man hat, was einen so emotional auch beschäftigt, ja. Nur dann braucht man auch diesen Comic Relief, nur dann braucht man auch, dass man die verlachen kann und dass man selber über die lachen kann. Ja.
Ist es sowas dann auch wie Erlösung oder so, wenn du Relief ist ja dann schon auch so eine Erleichterung.
Schön wäre es, wenn es damit erledigt wäre.
Aber psychologisch ist es damit?
Naja, ich glaube, es ist in zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite ist man selber dankbar dafür, dass man da mal ganz kurz drüber lachen kann und sich nicht nur aufregen muss. Und gleichzeitig ist es aber auch das klassische Verlachen, ne? Dass man auch solche Leute der Lächerlichkeit preisgeben kann, dass man das auch entlarvt. Was die für einen Blödsinn von sich geben.
Dein Ansatz da, wo du greifst dir irgendeine jetzt diese Bundeswehr, dieser Franco-Typ da?
Ja, also
und
ich habe jetzt keinen Ansatz in dem Sinne, dass ich da einen Überbau habe, sondern ich gucke mir das halt an und schaue, wo ist da die Komik drin oder wo kann ich Witze drüber machen, die das noch lächerlicher machen. Also ich weiß nicht, ob du es zufällig gerade vorbereitet hast, aber wir haben in der letzten Comedy-Stube ein ganz kurzes Opening noch gemacht zu dem Thema. Können wir mal kurz reinhören.
Rechtsextreme in der Bundeswehr. Wie kommen die denn ausgerechnet dahin? Ja, da wäre ich doch nie drauf gekommen. Ich habe plötzlich gedacht, sind das am Ende alles gar keine ehemaligen Waldorfschüler, ja? Bewerben sich da überhaupt gar keine linken Öko-Veganer oder was ist los? Weißt, ich habe gedacht, jetzt sagen Sie mir als nächstes noch, dass die Generäle alle gar keine Alt-68er sind. Ja, in der Bundeswehr, da kommt man doch nicht drauf.
Ja, also unsere Verteidigungsministerin hat ja gesagt, die Bundeswehr habe eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen.
Ja. Ja.
Da ist ja, glaube ich, selber die Ironie dabei gar nicht bewusst gewesen.
Ja. Ne? Aber sie hat ja sofort reagiert, knallhart und vor allen Dingen ratzfatz. Ja? Also die Ursula von der Leyen hat so schnell reagiert. Bei der Bundeswehr nennt man sie schon unsere schnelle Eingreifpuppe. Ja? Also das ist Hammer. Die. Sexismus geht immer. So, also auf jeden Fall. Und sie hat jetzt als erstes, glaube ich, nach so wird sie Gesprächsrunden einführen, denke ich mal, und dann wahrscheinlich auch Sprachkurse. Ja, das wird dann irgendwie so aussehen. Gefreiter, sagen Sie mal Bundeswehr.
Wer macht?
Nein. Bundeswehr.
Wer macht?
Nein.
Wer macht?
Bundeswehr.
Wer macht?
Nein. Bundeswehr.
Wer macht?
Nein.
Und so weiter. Das ging dann noch eine Zeit lang.
Und das war ja ein Ansatz, ein Ereignis und du hast...
Naja, bei der Comedy-Stube, das ist ja letztendlich Late-Night-Comedy, ne? Das heißt, wir nehmen tagesaktuelle Sachen und bereiten die relativ kurzfristig auf. Das heißt, das ist jetzt keine in dem Sinne kabarettistisch erarbeitete Nummer mit ewig langen Recherchen und Fakten und so. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber eben wir nehmen das, was die Leute halt sowieso gerade aus den Medien, aus der Zeitung, aus dem Internet, aus den Nachrichten kennen und versuchen das möglichst schnell und auch in einer ja fast spontanen Reaktion erstmal zu bearbeiten und einzuordnen und zumindest aber auch eine Haltung zu zeigen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Dass man... wenn man in der Öffentlichkeit steht, und das ist man ja, wenn man auf der Bühne ist, egal ob es jetzt vor 300 Leuten im Sudhaus ist oder ob es im Radio ist oder im Fernsehen. Es gibt einfach Leute, die einem zugucken, und ich finde, hat man als Künstler auch ein bisschen die Verantwortung, zumindest eine Haltung zu zeigen. Ne? Also, dass man sagt, hier, ich bin in dem Fall, was halte ich davon, wenn es Rechtsextreme gibt in der Bundeswehr? Und einfach ganz klar zu zeigen, das geht so nicht. Ne? Oder auch in der Flüchtlingskrise Position zu beziehen, weil ich glaube, dass die Leute halt... mit so vielen Meinungsmachern konfrontiert werden und viele Leute einfach auch spontan erstmal gar nicht wissen, wohin sie sich orientieren, was eigentlich ihre Meinung ist. Und da muss man einfach auch eine Stimme in diesem Kanon sein, der auf die Leute einströmt. Und wenn sie darüber lachen können, glaube ich, dann ist man auch meinungsbildend mit tätig. Also nicht, dass ich jetzt die Leute erziehen will, aber ich äußere meine Meinung öffentlich und wenn Leute drüber lachen können oder sich damit identifizieren können, freue ich mich natürlich und die anderen ärgern sich.
Und gerade bei der Comedy-Stube habt ihr ja auch, glaube ich, vorletztes Jahr angefangen, Spenden fürs Asylzentrum zu sammeln, oder? Wann
war das? Genau, seit anderthalb Jahren machen wir das. Wir sind jetzt bei fast 15.000 Euro haben wir jetzt mittlerweile zusammen. Und das war eben auch sowas, ne, dass man das Gefühl hat oder dass wir das Gefühl hatten, ja, wir reden da jeden Monat drüber und aber eigentlich konkret helfen wir nicht und machen nichts. Und es ist ja so einfach zu sagen, hier, wir machen eine Spendenaktion. Man hat 300 Leute und man kann einfach eine Spendenbox aufstellen und die Leute werfen da was rein. Das heißt, wir können auch ganz konkret was bewirken und beziehen trotzdem gleichzeitig Stellung. Ne? Das ist ja auch eine Aussage und eine Haltung, die wir damit vermitteln. Und da haben wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und es ärgert mich eigentlich nur, dass wir nicht viel früher drauf gekommen sind.
Bekommst du eigentlich manchmal gerade zu dem Bereich irgendeine Art Feedback, dass die Leute dich drauf ansprechen oder dir auch schreiben, im positiven wie vielleicht auch im negativen Sinne, dass jemand sagt, also das passt mir jetzt irgendwie nicht, dass sie das irgendwie so jedes Mal oder?
Also Negatives haben wir in dem Sinne noch nicht gehört, also jedenfalls nicht konkret. Keine Ahnung, es kann ja sein, dass jetzt auch Leute deswegen wegbleiben oder sagen so, das gefällt mir jetzt nicht mehr, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Sonst sind die Reaktionen bis jetzt durchweg positiv. Also wir posten ja auch jeden Monat auf Facebook, was der nächste oder was der Spendenstand gerade wieder ist. Und da haben wir eigentlich ziemlich viel positives Feedback. Also die Leute kommentieren das und liken das sehr viel. Also von daher scheint es bis jetzt auf positives Echo zu fallen.
Ja. Und die Veranstaltung, das können wir vielleicht auch noch ankündigen, Matze, ne? Die Veranstaltung Lachen gegen Rechts, jetzt am kommenden Dienstag in einer Woche, da gehen auch alle Einnahmen ans Asylzentrum in Tübingen.
Genau.
Ganz lieben Dank übrigens nochmal, dass du deine Gage spendest. So war es ursprünglich gar nicht so gedacht.
Ja, erstmal schauen, ob überhaupt, dass genügend Leute kommen, dass überhaupt eine potenzielle Gage, die gespendet werden kann, zusammenkommt.
Ich weiß nicht, wie der Verkauf läuft. Bekommst du da was mit, Matze?
Bisher oder? Noch nicht, aber ich bin mir sicher, dass bei diesen klangvollen Namen da der Saal voll sein wird, bei diesem doch sehr originellen Titel. Lachen gegen rechts, Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr.
Eigentlich hätte man deinen Versprecher vom Anfang aufnehmen sollen, das Rachen gegen rechts nennen sollen,
das
oder?
Das ist eigentlich doch cool, ja. Wir haben so lange überlegt.
Da können wir es noch ändern.
Rachen gegen rechts, genial.
Ja. Wir stampfen die Plakate ein, machen neu. Ja, doch, das ist auf jeden Fall, ja, da, weil bei der Comedy-Stube ist es ja ein Extra-Bonus, die Leute zahlen Eintritt, ihr kriegt eure Gage und die zahlen extra. Und diesmal bei Lachen gegen rechts zahlen die Leute Eintritt und schon der Gewinn davon nach Abzug der Unkosten geht dann komplett ans Asylzentrum in Tübingen.
Ist das bei dir vielleicht können wir auch noch eine Kartenverlosungsaktion unter AfD-Anhängern machen. Dass wir sie auch mal drin sitzen haben, gegen die es geht.
Das stimmt.
Das, habe ich übrigens
das ist
auch,
oft das Problem dann auch von solchen Auftritten, oder? Dass häufig nur so linkes Kabarettpublikum da ist, oder?
Also das weiß ich, ja, wahrscheinlich schon. Also es gibt ja diese Preaching to the Converted, sagt man ja. Mhm. Ne? Aber das macht ja nichts. Ne? Also die Leute müssen ja auch wieder bestärkt werden, oder? In ihren Ideen oder in ihrer Haltung. Also von daher, das ist immer ganz gut, wenn man merkt, man ist nicht alleine. Aber das wollte ich eben noch sagen. Immer wenn ich das poste, was der Spendenstand gerade wieder ist, ne, dann mache ich das auch immer, verlinke ich immer die AfD und Pegida. So, immer mit freundlichen Grüßen und von denen hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet. Also das erstaunt mich. Also normalerweise sind die doch ganz gut drin, so einen Shitstorm zu machen. Mhm. Aber ja.
Aber wenn so einer mal im Publikum säße und dann womöglich auch stört, ist es dann aber die Saal-Security, die dafür zuständig ist?
Nö, wir sind ja mehrere auf der Bühne und der Rest des Publikums ist ja auch auf unserer Seite. Ja, wir wissen ja, die sitzen ja sowieso, wenn, dann am rechten Rand. Also das heißt, da sind sie auch direkt am Ausgang.
Und das würdest du dir auch zudrohen, von der Schlagfertigkeit dann so jemanden auch nochmal gesondert vorzuführen?
Verbal sicher, also körperlich weiß ich jetzt nicht, die haben ja auch oftmals so Baseballschläger und so, da wäre ich dann vielleicht vorsichtig, aber ja, es wäre schon mal interessant, ne? Also das mitzuerleben, wie es wäre, also ich will sie jetzt, will die Leute jetzt nicht extra auffordern, aber es wäre auf jeden Fall ein spannender Moment, was dann tatsächlich passiert.
Auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mal zu versuchen.
Ich glaube, das funktioniert nicht in dem Rahmen auch. Also das ist ja, wenn da jemand tatsächlich stören will, der ist ja jetzt nicht drauf aus, eine politische Diskussion zu führen. Der will dann ja einfach nur eben stören, ne? Und kaputt machen. Aber das ist ja, glaube ich, generell die Haltung. Also ich glaube, mit Diskussion ist da auch oftmals nicht viel zu machen. Also jedenfalls ist das meine Erfahrung, dass die Leute eben doch ziemlich festgefahrene Meinung dann haben und eigentlich eher Angst davor haben vor einer Diskussion, weil das könnte ihr Weltbild dann vielleicht eventuell auch verrücken. Das will ja keiner.
Man könnte ihnen mal das AfD-Parteiprogramm vorlesen. Ich glaube, da würden sie sich ja wundern. Und da würden sie vielleicht denken, es ist die FDP oder so. Ich meine, das könnte man vielleicht echt nochmal machen. Das überlege ich mir jetzt gerade tatsächlich für nächsten Dienstag, einfach mal der AfD ihr Parteiprogramm vorlese. Das eben gar nicht sozial ist, wie die halt immer tun, so für den kleinen Mann. Also vielleicht könnte man da, weiß ich nicht. Gerade nur so eine Idee.
Ich bin gespannt. Auf jeden Fall der Kindergarten draußen von deiner Meinung. Die jubeln schon.
Ich mach mal das Fenster
das
zu.
Das ist Atmo.
Falls sich jemand wundert. Wir quälen nicht im Nebenraum Kinder. Das ist der Kindergarten draußen. Also.
In welchem Radiostudio gibt es sowas schon?
Ja. Ne?
Die Möglichkeit eben Tageslicht und dann noch Kinder im Hintergrund. Ist es mit der Haltung bei dir schon immer so oder wie hat sich das entwickelt, dass du das auch mehr nach außen dann kehren kannst?
Ach, das ist einfach mit den Jahren gekommen. Also so, ich glaube, so in den Jahren zwischen 20 und 30 war ich ziemlich unpolitisch. Aber das war natürlich auch die Zeit in den 90ern, da war sowieso alle unpolitisch. Ne? Da war die Mauer gefallen. Man dachte, jetzt ist das Ende des Kalten Krieges und der Politik angelangt. Und ich habe mich da eigentlich mehr mit mir selber beschäftigt und mit meinem Beruf und daran, Schauspieler und Komiker zu werden. Und habe mich gar nicht so sehr für Politik interessiert. Da war Kohl dran, da wusste man irgendwie, da verändert sich sowieso im Leben nichts. Ja, und eigentlich so das erste Mal Interesse habe ich dann 98 bekommen, als tatsächlich Kohl abgewählt wurde oder als man auch schon merkte, da ist eine Wechselstimmung. Und ja, aber ich habe dann trotzdem auf der Bühne eigentlich nichts Politisches gemacht. Und das ist eigentlich erst so in den letzten 10 Jahren mit der Comedy-Stube so nach und nach gekommen. Einmal bin ich wahrscheinlich älter geworden und habe mich bin politisch interessierter geworden. Heißt das, habe ich den richtigen Satz gerade gesagt? Politisch interessierter geworden? Also keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat mich Politik mehr interessiert. Das ist das, was ich sagen wollte. Und ich habe halt auch gemerkt, ich stehe ja nun einmal im Monat auf der Bühne und muss über Aktuelles reden, weil das allein schon das Format gebietet. Und da habe ich irgendwann gemerkt, naja, das ist ja eigentlich Quatsch, wenn ich nun ausgerechnet die wichtigen Themen auslasse. Ne? Und ja, also ich glaube, ich habe nie eine andere Meinung gehabt. Ich habe mich nie irgendwo anders im politischen Spektrum verortet als jetzt auch. So, also sag ich mal leicht links der Mitte, ja, nicht extrem, aber also grüner Stammwähler. Wobei da muss man jetzt auch mal gucken, was da jetzt passiert in nächster Zeit. Ja, aber das war für mich sonst immer eine Privatsache oder habe das nie auf die Bühne gebracht. Aber jetzt finde ich, ist es auch ja vielleicht bei mir das Alter erreicht und auf definitiv die Zeit gekommen. Wo man sich da nicht zurückhalten sollte.
Könnte da auch eine politische Karriere sogar noch draus werden?
Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das wäre das Schlechteste, was man den Wählern antun könnte, glaube ich.
Wieso?
Ja, ich war mal, meine politische Karriere beschränkt sich darauf, dass ich mal Schülersprecher war und das war ein fürchterliches Jahr, weil da habe ich gemerkt, da ging es mir so wie Donald Trump, dass ich dann gemerkt habe, oh, ist gar nicht nur repräsentativ, man muss auch was tun und man steht plötzlich zwischen allen Stühlen, ja, man muss plötzlich, man ist ja als in einem gewählten Amt auch für alle zuständig. Ne, also da ist nichts mehr mit Ideologie, sondern das merkt man ja auch an unserem Oberbürgermeister, dass der ständig sich verheddert zwischen der Ideologie oder sagen wir zwischen den Positionen seiner eigenen Partei und den realpolitischen Anforderungen hier vor Ort und dem Bedürfnis, Dinge ansprechen zu wollen, aber dann in die falsche Ecke gestellt zu werden, beziehungsweise vielleicht da auch ungeschickt zu agieren. Also ich glaube als Politiker,
man
weiß es nicht, aber man muss einfach, glaube ich, als Politiker dann auch wahnsinnig viel aushalten, weil ich glaube, man kann es auch niemandem mehr recht machen. Da muss man wirklich dafür brennen, etwas bewegen zu wollen und da einen ganz klaren politischen Kompass haben, glaube ich, um das durchzuziehen, weil die Anfeindungen, die werden ja, kommen in jedem Fall von allen Seiten. Und ich bin ja eher der Künstlertyp, der geliebt werden will, zumindest von einem Teil. Und also das wäre überhaupt nichts für mich. Also ich habe auch ehrlich gesagt großen Respekt vor Politikern, die in ein Amt haben und die, also ich könnte mir zum Beispiel nie vorstellen, so einen Job wie Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin machen zu müssen. Ja, also diese 16-Stunden-Tage, also und das immer, ja, über Jahre. Also ich kann auch ranklotzen eine Zeit lang, aber spätestens nach einer Woche brauche ich auch mal ein paar Tage, wo ich an nichts denken muss, ja, wo ich keine Termine habe. Also allein das Pensum, das Politiker runterreißen müssen. Das weiß ich gar nicht, wie das überhaupt ein Mensch macht.
Da fehlt es dann auch an Kreativität vielleicht, wenn die immer keine Zeit zum Atemholen haben. Du brauchst das ja, das ist ja dein Kapital auch.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da so viel Platz für Kreativität ist. Also wenn die haben einfach ihren durchgetakteten Tagesplan. Ja, und alleine das Rumreisen und so. Also wie gesagt, wäre nichts für mich. Ich bin auch keiner, genauso wie im Fußball alle ja denken, sie wären der bessere Bundestrainer. Also ich glaube auf keinen Fall, dass ich der bessere Politiker wäre. Meinungen äußern, ja, und auch Diskussionen führen, ja, aber tatsächlich konkret Entscheidungen treffen müssen und diese Arbeit auch machen, das wirklich großen Respekt, egal von welcher Partei, jetzt mal vielleicht mit Ausnahme der AfD, die Leute sind.
Wobei gerade was das Arbeitspensum angeht, bist du ja als Künstler eigentlich jemand, der dieses Klischee des Künstlers eigentlich total bricht, soweit ich dich kenne, aber dass du eben wirklich ganz früh aufstehst oder überhaupt aufstehst und dass du dann dich irgendwie, ja, echt an den Schreibtisch setzt und dann anfängst zu arbeiten. Also zumindest hast du mir das mal irgendwie erzählt.
Naja, also, vielleicht im Vergleich zu anderen Künstlern bin ich vielleicht schon fleißig. Aber da muss man ja mal gucken, mit wem man sich da vergleicht. Ja. Im Vergleich mit einem Bundeskanzler habe ich echt ein lockeres Leben. Nein, das sind ja auch die Sachen, die mir Spaß bringen. Also ich bin ja jetzt nicht Künstler, weil ich frei haben möchte. Und mir wird halt dann auch schnell langweilig. Also ich, das Schreiben selber oder das Kreativsein, das ist ja das, was mir Spaß bringt, ne? Mir Sachen ausdenken und die dann selber auf die Bühne bringen können. Und wenn ich dann eine Zeit lang mir nichts ausgedacht habe, dann wird mir auch langweilig und dann denke ich auch, oh Mensch, jetzt hätte ich aber auch mal wieder Lust, ne? Und also insofern bin ich fleißig, aber ich empfinde es nicht unbedingt als Arbeit. Mhm. Also zumindest nicht in dem Moment, wo ich mir was kreativ ausdenken muss. Ich empfinde es eher als Arbeit, das Ganze drumherum, ne? Dass ich auch organisatorische Sachen machen muss. Glücklicherweise übernimmt da ja auch viel eine Agentur, was Termine und Terminplanung angeht, aber trotzdem, also das sind so, dass ich dann irgendwie wenn wir auf Tour sind, dass ich dann den ganzen Tag auf der Autobahn verbringen muss, ne? Also das sind so Sachen, die mich dann stören oder wo es dann Arbeit wird.
Es erstaunt mich eh, wo du deine Kreativität eigentlich noch unterbringst, weil manchmal, wenn man auf deinen Terminkalender schaut, hast du einfach extrem viele Termine. Dann frage ich mich immer, wann fällt dem das nächste Material für die Comedy-Stube ein oder wie kann man das noch irgendwie unterbringen, da noch irgendwo wirklich kreativ zu sein?
Der beste Kreativitätsschub ist auch immer Zeitdruck, ne? Also wenn ich weiß jetzt so, da stehe ich jetzt halt übermorgen auf der Bühne und muss was Aktuelles erzählen und ich habe aber noch gar nichts, dann weiß ich, dann ist der Druck oder die Motivation, sich hinzusetzen, auch wenn man nicht viel Zeit hat und sich zu konzentrieren, einfach größer. Insofern, das ist schon auch super, sowas zu haben wie die Comedy-Stube, dass man einfach weiß, ich muss mich da immer hinsetzen jeden Monat. Denn wenn man sowas nicht hat, dann ist man halt schnell dabei und sagt, oh ja, dann gucke ich mal, wann ich mal wieder Lust habe und so. Also das ist schon super. Termindruck ist nicht das Schlechteste, auch für Kreative.
Sowas wie eine Schreibblockade kennst du nicht bisher?
Doch, also ja, also es gibt schon Tage, da fällt es einem leichter und es gibt Tage, da fällt es einem schwerer. Aber ich glaube, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Also es gibt, das ist einfach auch gewisses Handwerkszeug, ne? Der Journalist muss sich auch hinsetzen und bis abends den Artikel oder bis zur Deadline den Artikel fertig haben. Und so ist es bei mir auch. Auch wenn ich keine Idee habe, dann setze ich mich halt hin und dann habe ich halt Techniken, wie ich mir halt so nach und nach auch ein Thema erarbeiten kann und sozusagen ein Brainstorming mit mir selber machen kann.
Was für Techniken gibt es denn da? Auch für mich? Weil ich setze mich echt immer nur hin, wenn mich echt gerade was krass aufregt oder mir eine Idee kommt. Und ich denke immer, wie machen das richtige, gute Comedians oder Kabarettisten den ständig irgendwie, ne? Also
Wichtig ist erstmal, dass man das weiße Blatt füllt, ne, oder den weißen Screen, dass man halt einfach, wenn ich da ein Thema habe, sag so, okay, da will ich jetzt ein paar Pointen zu finden, dann hilft es nicht unbedingt viel, wenn ich auf den leeren Schirm oder auf das leere Blatt starre und einfach warte, dass mich die Muse küsst, sondern dann muss ich halt einfach mal anfangen, eine Stoffsammlung zu machen, dann schreibe ich einfach mal alle Stichworte auf, die mir zu dem Thema einfallen, dann und alleine schon, das sind so Stichworte, das ist im Prinzip das, was Kollegen in einem Brainstorming reinwerfen würden, nicht wahr? Und dann steht das da und dann zu jedem Begriff, der da steht, assoziiere ich dann wieder weiter. Und das heißt, ich mache erstmal eine Stoffsammlung und meistens ergeben sich dann automatisch, also Möglichkeiten für Pointen, also die, gut, da weiß ich natürlich, wonach ich gucke oder da weiß ich, wie so eine Pointe funktioniert, aber erstmal ist wichtig, dass man da was stehen hat, auf das man gucken kann, ja, wo man weiterdenken kann, dass einen zur nächsten Idee treibt. Also wenn man nicht anfängt damit, dann bleibt man halt immer auf demselben Stand. Ne? Dann bleibt man immer an diesem Punkt, da steht noch nichts.
Ja.
Und sind die dann genau ausformuliert bei dir? Kommst du da dann zu einer exakten?
Mal so. Manchmal ist es schon fertig und manchmal ist es nur eine Idee. Und dann, aber ich schreibe halt einfach erstmal alles auf. Und wenn man so eine Stunde oder zwei Stunden lang einfach mal alles aufgeschrieben hat und dann nochmal wieder durchguckt, dann stehen da meistens witzigerweise plötzlich schon Sachen, die ganz lustig sind. Ne? Also das heißt, dann schreibe ich das auf und nach einer Stunde lese ich es durch und denke, ach guck, das ist ja lustig. Ja, das heißt, da überrasche ich mich dann im Nachhinein selber mit den Dingen, die ich schon aufgeschrieben habe, und meistens merke ich dann, okay, da muss ich jetzt nur noch mal neu formulieren oder noch mal weiter dranbleiben an dem Thema.
Testest du mit irgendwelchen Leuten dann, ob dein Verständnis von Humor oder was lustig ist?
Ja, auf der Bühne.
Also es ist wirklich dann...
Ja, klar, es gibt immer auch mal, also meiner Frau lese ich das dann manchmal vor, die freut sich dann immer schon riesig oder auch manchmal nicht. Also auf jeden Fall, da kriegt man schon so ein Gefühl, also allein schon, wenn man zu Hause irgendjemand mal laut vorliest, merkt man schon meistens selber beim Lesen, ah, das ist lustig oder ah, das ist nicht lustig. Und aber der Test ist tatsächlich, wie es im Fußball, die Wahrheit ist auf dem Platz. Also ich merke es dann erst wirklich, wenn ich es einem Publikum vortrage, ne, ob die reagieren oder nicht.
Und kann auch mal schief gehen, ja.
Das geht auch regelmäßig schief. Ich sage immer so, wenn wir eine Trefferquote von 60% haben bei neuem Material, dann ist das schon richtig gut. Also wir sind eigentlich immer darauf vorbereitet, dass jede Pointe auch verreckt, wie man so schön sagt, und das dann irgendwie auffangen zu müssen. Wobei das dann manchmal auch lustiger ist als die ganze Pointe drumherum. Ne? Also es bringt halt nichts, sag ich mal, wenn eine Pointe nicht ankommt, dann einfach so zu tun, als wäre sie angekommen oder da nicht weiter drauf einzugehen.
Wie fängst du dann so eine Situation auf?
Ne, es gibt da auch wieder eine englische Regel, if you can't hide it, paint it red. Ne? Also sozusagen, da muss man halt damit offensiv umgehen und eigentlich eher sich auch, ja, also es darf einem halt auch selber nichts ausmachen. Also es muss, ich finde es dann ja auch selber lustig, wenn man eine Pointe bringt und so erwartet, so jetzt kommt die Reaktion und die bleibt dann aus, dann finde ich das an sich schon lustig. Und wenn man das dann selber mit Humor nimmt und das dann kommentiert und das offensiv auf die Bühne bringt, dann freuen die Leute sich auch, weil die wollen ja auch keinen peinlichen Moment erleben. Ne? Die wollen ja auch nicht, dass ich scheitere. Also insofern ist das eigentlich immer... Es ist nicht wie im Theater, dass man seinen einstudierten Text runterspult. Den hat man zwar einstudiert, aber man muss die ganze Zeit immer offen sein und merken, okay, was passiert jetzt eigentlich damit? Ne, wenn was gut ankommt, dann kann ich das noch verstärken. Wenn was schlecht ankommt, dann muss ich das kommentieren. Und so ergibt sich dann die eigentliche Nummer erst mit dem Publikum gemeinsam.
Die dann auch jedes Mal anders ist, oder? Wenn ihr zweimal nacheinander Comedy-Stube macht, ist ja...
Ja, vor allem sind am zweiten Abend die Sachen, die überhaupt nicht ankamen, schon draußen. Da legen wir es dann nicht nochmal drauf an. Ja? Also, meistens ist es dann am zweiten Abend kürzer und knackiger.
Aber neue Sachen macht man da dann natürlich auch nicht mehr, sondern da fliegen dann die paar Sachen raus.
Sowohl als auch, das verändert sich wirklich ständig. Also wir haben jetzt ja auch zum Beispiel gerade, habe ich ja mit dem Jakob Nacken auch ein Programm zu zweit gemacht, Sidekick. Und das ist, haben wir jetzt, glaube ich, 10 oder 11 Mal gespielt. Und das entwickelt sich jetzt wirklich von Vorstellung zu Vorstellung. Also es hat mit der Premiere nicht mehr so viel zu tun. Wir haben alleine schon am zweiten Tag, als wir es gespielt haben, eine ganze Viertelstunde aus der ersten Hälfte einfach mal rausgekürzt. Und eigentlich ist das das Schöne, wenn man viel Material hat und einfach kürzen kann und einfach weiß, dadurch wird es besser. Dieses Kill Your Darlings, das ist einfach ein gutes Gefühl. Vorher weiß man nicht, was man nehmen soll, aber nach dem ersten Testlauf weiß man, okay, ganz klar, das hat funktioniert, das nicht, und das, was nicht funktioniert hat, einfach raus damit. Und das ändert sich von Tag zu Tag. Also wir kommen dann auch während der Vorstellung oder von Tag zu Tag auf neue Pointen. Das heißt, das verändert sich ständig. Es gibt so ein paar Sachen, die bleiben, aber ganz viel lebt auch, also sonst geht's auch nicht.
Aber das stelle ich mir dann wahnsinnig schwierig vor, das dann immer auch wieder neu zu lernen. Oder wie kannst du dir das dann merken, wenn Gags rausfliegen, neue rein? Das ist dann teilweise eine neue...
Da muss man sich konzentrieren. Ja, aber klar, das passiert schon. Aber erstens sind wir ja zu zweit. Das heißt, da kann sich einer immer noch mit erinnern. Und wir haben bei dem Programm speziell, ist es auch tatsächlich so, dass wir die Texte auch auf der Bühne haben. Der Jakob sitzt ja am Klavier, das heißt, der hat sein Skript auch da, der kann immer mal ein bisschen nachgucken. Ich habe da auch einen Schreibtisch, an dem ich hin und wieder sitze, und wir haben uns auch so ein paar Witze überlegt, wie wir unsere Hänger überbrücken. Ne? Also zum Beispiel, Jakob hat so einen kleinen Jingle, den er einspielt, wie so eine Kaufhausmusik. Während ich dann nach dem Text gucke und er dann darüber nur spricht, haben Sie noch einen kleinen Augenblick Geduld. Helge sucht gerade seinen Text. So, also wir haben dann halt so ein paar also ich meine, das darf dann natürlich nicht ständig passieren, aber klar, wenn man jeden Tag das Programm ändert, dann bleibt das nicht aus an einem Abend, dass man auch mal kurz selber denkt, was kam jetzt nochmal als nächstes. Aber eben auch da, offensiv damit umgehen, ist das Geheimnis.
Und die 15 Minuten von der Premiere, die waren einfach dann, die rausgeflogen sind?
Ja, die sind entweder nicht angekommen oder wir haben gemerkt, dass es generell zu lang ist oder dass bestimmte Themen einfach kürzer sein müssen. Und ja, da muss man dann einfach auch ehrlich gegenüber sich selbst sein und da hilft dann kein falsches Ego oder keine falsche Eitelkeit. Da muss man einfach klar sagen, so, das tut und das tut nicht. Und wenn was nicht tut, dann bringt es auch nichts, das nochmal zu versuchen, weil das hilft weder mir noch dem Publikum.
Aber tut was nur, wenn die Leute sich auf die Schenkel klopfen?
Nein. Man spürt ja sehr genau, also es gibt ja auch immer mal wieder einfach Informationen, die man transportiert oder auch Aussagen, die jetzt nicht unbedingt nur lustig sein müssen, aber die Leute müssen halt schon dranbleiben an dem Thema. Und wenn man das Gefühl hat, so, jetzt ist ihnen aber langsam zu viel, jetzt langweilen sie sich oder jetzt sind sie genervt von dem Thema, dann erreiche ich ja das Gegenteil von dem, was ich möchte. Also dann muss ich irgendwie gucken, das so zu komprimieren oder anders zu formulieren, dass ich das, was ich auch möchte damit, also sowohl die Aussage als auch das Lachen, dass ich das beides erreiche und nicht, dass das nicht kontraproduktiv ist.
Was sind das für Signale? Ist das dann, weil gehen tun die Leute ja dann eher nicht oder kratzen oder?
Nö, aber das kann man schon ziemlich genau in den Gesichtern lesen.
Kannst du die denn sehen von der Bühne aus, die Gesichter?
Je nachdem, also je nach Spielort. Manchmal gar nicht und manchmal aber auch alle.
Ist es dann schwieriger für dich, wenn du die Gesichter nicht sehen kannst und dann manchmal vielleicht nicht weißt, warum die gerade nicht so laut lachen? Oder vielleicht sind es ja dann eher so die Schmunzler und man sieht es nicht?
Ja, aber also man entwickelt da ja schon ein Gespür dafür. Das ist ja auch genauso, wenn in einem normalen Gespräch, da merkt man ja auch, ob der Gegenüber gelangweilt ist oder ob er wirklich interessiert zuhört, ob es ein gutes Gespräch ist oder nicht. Und auch wenn das Publikum jetzt nicht konkret antwortet in dem Sinne, also das merkt man schon ziemlich genau.
Aber prinzipiell hat die Markteinführung jetzt gut funktioniert vom Sidekick?
Ja. Wir sind ehrlich gesagt sogar ganz happy und bringt das richtig Spaß. Also so, wir haben die ersten 4 Vorstellungen gebraucht, um auch das Format überhaupt erstmal selber in den Griff zu bekommen und zu merken, wie funktioniert denn so ein Fernseh-Late-Night-Format. Das hat dann doch nochmal einen anderen Rhythmus und andere Gesetzmäßigkeiten als andere Programme, die wir bisher gemacht haben. Aber so ab der 4. Vorstellung waren wir eigentlich ziemlich zufrieden. Also jetzt haben wir es, glaube ich, so vom Prinzip verstanden und auch im Griff. Und jetzt wird es langsam, finde ich, auch richtig entspannt und lustig. Jetzt wissen wir langsam, wie es funktioniert.
Und man kann es auch nochmal anschauen. Ihr spielt es noch zweimal?
Dreimal insgesamt. Und das Besondere ist, dass wir an diesem Samstag, jetzt am 20. Mai, machen wir tatsächlich auf YouTube ein Livestreaming. Also das ist ja, wir tun ja so eigentlich auf der Bühne, als ob wir eine Fernsehsendung machen. Und jetzt machen wir sie tatsächlich. Also wir gehen tatsächlich live auf Sendung. Wir werden 3 Kameras haben und das live auf YouTube streamen. Und das ist die Vorstellung, die wir jetzt am Samstag, am 20. Mai in Esslingen in der Dieselstraße machen. Und das wird dann ab 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, also YouTube/HelgeThun ist es dann, da wird es das live als Sendung geben. Also es wird tatsächlich spannend. Dass wir parodieren Fernsehen und machen es im selben Moment gleichzeitig tatsächlich. Und das Besondere auch wird auch noch sein, das wird auch eine Benefizaktion sein. Und zwar für die Clowns im Dienst. Das sind die Klinik-Clowns hier in Tübingen. Das heißt Clowns, die an die Krankenbetten gehen, gerade bei Kindern, aber auch in Pflegeheimen und die da einfach ein Lachen in den Alltag bringen, der Leute, die da einfach den ganzen Tag eigentlich auch nichts zu tun haben, außer sich Gedanken über ihre Krankheit zu machen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz hervorragend. Und da machen wir eine Benefizaktion, das heißt, je mehr Zuschauer wir live im Netz bekommen, desto mehr spenden wir.
Wie funktioniert das?
Das funktioniert, die haben ja so Funktionen auf YouTube, da kann man ja sehen, wie viele Leute, ja, das heißt.
Aber die Generierung von Kohle dann, wer zahlt es dann?
Also wir haben, erstens werden wir von der Kreissparkasse Tübingen unterstützt, da sind wir schon sehr froh, die geben auf jeden Fall schon mal einen Betrag dazu. Dann haben wir natürlich die Einnahmen an dem Abend Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Also wir legen uns gerade noch nicht direkt fest auf einen Betrag, weil wenn wir jetzt sagen, wir machen irgendwie 10 Cent oder 1 Euro pro Zuschauer und nachher eine Million zugucken, dann übersteigt das sowohl unsere als auch die Möglichkeiten der Kreissparkasse. Aber wir werden auf jeden Fall alles, was wir da einnehmen, höchstwahrscheinlich ungefähr so, also müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber ich hoffe, dass wir da einen guten Betrag zusammenkriegen und wenn jetzt nur 10 Leute zugucken, dann wird halt der Betrag pro Zuschauer dann ein bisschen höher sein, als wenn 10.000 Leute zugucken, das schon. Ja.
Die technische Realisierung von so einer Veranstaltung, ist es dann auch quasi, kümmerst du dich da um alles selber und wie funktioniert es genau? Braucht man fette Bandbreite am...
Ja, gute Frage. Das ganz genau sicher sind wir noch nicht. Also wir sind zuversichtlich, dass es klappt und wir arbeiten auf jeden Fall mit Technikern zusammen. Aber wir haben auch 2-3 Optionen eruieren müssen, also die dann jetzt sich zerschlagen haben. Und also es ist auf jeden Fall eine lange Geschichte. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Technik und es müsste auch mit der normalen Übertragungsgeschwindigkeit, die wir da haben vor Ort im Internet reichen. Also wir werden noch einen Testlauf machen, aber das wird schon gehen. Also es wird natürlich jetzt nicht die Fernsehqualität sein wie richtig beim Fernsehen. Also kann auch sein, dass mal kurz holpert, aber ich hoffe mal nicht. Also aber da kümmern wir uns selber auch drum organisatorisch und das ist eigentlich aber auch ein bisschen spannend, ehrlich gesagt, weil wir wollen vielleicht auch nächstes Jahr mit der Comedy-Stube 2 Termine machen, die wir dann live streamen. Insofern ist das auch ein bisschen ein Testlauf jetzt gerade.
Und auch für euch auf der Bühne ist dann anderes Verhalten angesagt, in die Kamera zu gucken oder auch da eine gewisse Dynamik zu erzeugen?
Ja, ein bisschen schon. Also wir werden auf jeden Fall ein bisschen mehr in die Kamera gucken als vorher, aber jetzt nicht ständig. Also es wird schon natürlich auch ein Live-Programm fürs Publikum da vor Ort sein. Aber das Schöne ist ja, dass wir tatsächlich eine Fernsehsendung parodieren. Also das heißt, die ist schon Fernsehsehgewohnheiten angepasst. Ne? Ist jetzt kein Theaterstück, das man plötzlich im Fernsehen sieht, sondern es ist halt tatsächlich so, wie auch eine Late-Night-Show, früher Harald Schmidt oder jetzt Jan Böhmermann, wie das auch tatsächlich funktioniert. Insofern sind wir eigentlich ganz, so ist eigentlich auch die Idee überhaupt erst entstanden, dass wir gesagt haben, das wäre eigentlich ein Format, das man auch wirklich gut senden kann.
Aber wirklich ins Fernsehen, darüber haben wir vor 2 Monaten auch drüber schon mal gesprochen, ist nicht mehr der Traum?
Ach nö, wir machen es jetzt ja selber. Also wie gesagt, wir wollen dann mit der Comedy-Stube nächstes Jahr auch 2-mal ist die Idee, so einen Livestream machen und da ein bisschen modifiziertes Konzept machen. Also nicht so, wie wir es hier im Moment machen, 2 Stunden live und mit Gästen, die jeweils 20 Minuten machen, sondern da werden wir das ohne Gäste machen. Da wird das ein bisschen eine Mischung aus diesem Sidekick-Late-Night-Format und der Comedy-Stube sein. Also eigentlich ein bisschen mehr sowas wie die Heute-Show, also sprich aktuelle Comedy, aber auch ein Ensemble dabei, die Szenen spielen können. Und da testen wir das aus. Wenn dann irgendwie ein Fernsehsender kommt und sagt, oh, das ist ja super, das wollen wir unbedingt machen, dann lassen wir, ist nicht so, dass wir gar nicht drüber reden werden, also wenn das Geld stimmt und die uns machen lassen, dann kann ich mir das schon vorstellen. Aber es ist jetzt nicht das primäre Ziel. Also das Ziel ist jetzt erstmal, dass wir unser Ding machen können. Ne?
Die künstlerische Unabhängigkeit auch gewährleistet zu haben, so wie ihr das jetzt macht, ist da ja, redet euch keiner rein, oder?
Eben. Und das ist ja auch das Tolle auf YouTube. Also es gibt eben heute auch die Möglichkeiten, sowas zu senden. Und man ist nicht mehr an einen Fernsehsender unbedingt gebunden. Also wir haben niemanden, der uns reinredet und können in aller Ruhe das Format entwickeln und dann mal schauen, also was draus wird und wie viele Zuschauer dazukommen.
Wobei, ihr habt ja mit der Comedy-Stube den regionalen Fernsehsender da an Bord, oder?
Ja, RTF1, also mit denen werden wir wohl auch das Livestreaming dann machen nächstes Jahr, so wie es aussieht. Also da müssen wir noch ein paar Sachen klären. Das ist ja immer sozusagen RTF1, wie du schon sagst, das ist halt Regionalfernsehen hier vor Ort und das ist auch super. Also die Leute gucken das ja auch. Aber natürlich, mal, je größer denn die Sender werden, ob du jetzt mit dem SWR ins dritte Programm gehst oder dann irgendwann in der ARD landest oder sowas, dann hast du natürlich eine entsprechend größere Verbreitung, das ist klar. Aber eben auch mehr Leute, die einem reinreden und da weiß man nie so genau, ob es denn dadurch unbedingt besser wird.
Und da hast du ja auch schon Erfahrung gehabt, Reim gewinnt, hieß das Format mal, oder?
Genau, wir haben ja eine Gedichteshow gemacht, hört sich schlimm an, war aber ganz lustig. Und da hatten wir tatsächlich das Glück, dass uns der Sender, das war damals ZDF Kultur, Und die haben uns tatsächlich so gut wie gar nicht reingeredet, also und haben uns machen lassen. Das ist dann aus anderen Gründen dann gescheitert, weil dieser ganze Digitalsender dicht gemacht wurde und die Redaktion geändert wurde. Und also da gibt es immer tausend Sachen, die damit eine Rolle spielen. Aber die vier Sendungen, die wir gemacht haben, da wurde uns fast gar nicht reingeredet. Also das, klar muss man sich da ein bisschen koordinieren und macht jetzt nicht unbedingt was, was die auch nun partout nicht wollen, aber wir hatten nicht das Gefühl, da beschnitten zu werden.
Wir linken mal wieder zurück zu unserem Aktionsmonat, in dem ja auch Lachen gegen Rechts stattfindet, am Dienstag, dem 23. Mai. Unser weiterer Übertitel ist ja auch noch, in was für einer Welt wollen wir leben? In was für einer Welt willst du leben, Helge?
In einer Welt ohne Trump, Erdogan und Putin zum Beispiel mal. Ja, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, also es fühlt sich ja manchmal so ein bisschen an wie im Niedergang des Römischen Reiches, also als ob wir gerade diejenigen sind, die miterleben, wie diese ganze westliche Demokratie so schön langsam den Bach runtergeht. Und also mir würde es schon reichen, wenn wir den Status quo halten können, beziehungsweise vielleicht so ein bisschen wieder zurück zu dem, wie es schon mal war. Also dass es auch wieder Kompromissfähigkeit gibt, ne? Dass auch Leute unterschiedlicher Meinung miteinander reden und in der Lage sind, miteinander zu leben und miteinander Politik zu machen. Das würde mir persönlich schon reichen, erstmal als Anfang. Und klar gibt es ja noch ein paar Utopien von mehr Gerechtigkeit in der Welt, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch global. Und natürlich auch wie gesagt, grüner Stammwähler geht es mir natürlich auch gegen den Strich, dass die Welt auch jetzt nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich real den Bach runtergeht. Also das heißt, wenn da noch was möglich wäre, zum Thema Klimawandel zu ändern, das wäre mir natürlich auch lieb. Aber mir würde es erstmal reichen, wenn wir diesen ganzen Rechtsruck stoppen könnten.
Freie Kommunikation gegen Rechts, das ist ein weiterer Untertitel für den Aktionsmonat. Dazu dann eben auch das Benefiz-Kabarett-Programm Lachen gegen Rechts, Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr im Sudhaus mit Heiner Konczak, Helge Thun, Jakob Nacken und Gabriele Busse.
Und diesen Samstag, 20. Mai, ab 20 Uhr live auf YouTube Sidekick.
Genau, da kann man live zugucken, aber bleibt es dann auch?
Das wird dann, ich glaube, also es sei denn, es ist uns so peinlich, dass wir hinterher sagen, nee, das nehmen wir wieder raus aus dem Netz. Aber klar kann man sich das dann noch später auch wieder angucken, ja.
Und wie kann man das nochmal dann finden bei YouTube Samstagabend?
Genau, auf meinem YouTube-Kanal, also YouTube und dann den Helge Thun eingeben, dann müsste man eigentlich auf meinen Kanal kommen. Aber wir haben auch auf sämtlichen anderen, also auf meiner Webseite und auf Facebook und so weiter, werden auf jeden Fall die Links sein. Das heißt, wenn man will, findet man das.
Da wird jetzt die große PR-Maschine angeworfen.
Ja, genau. Newsletter und Zeitungsinterviews und Radiotermine bei der Wüstenwelle. Also alles nach dem anderen.
Du bist ja auch der Mensch, Helge Thun, hat ja seine Macken und Kanten und
aber
ist empfindlich. Du hast...
sind empfindlich.
Ja, dein Körper wird ja immer...
Also ich muss mal sagen...
Mal älter.
Ja, natürlich. Ich gehe ja straff auf die 50 zu mittlerweile.
Genau, und da hast du ja auch... Du tust ja deine eigenen Wehwehchen aber auch aufgreifen, um daraus wieder auch was Lustiges zu machen.
Natürlich, also das muss man ja. Also ich glaube, deswegen ist zwangsläufig, je älter man wird, muss man entweder mehr Humor bekommen oder man wird verbittert. Ja, also dazwischen gibt es nicht viel. Und Verbitterung, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Deswegen, also wenn irgendwas ist, also keine Ahnung, jetzt wenn die Haare weniger werden, dann gibt es darüber einen Sketch. Wenn das Knie wehtut und man nicht mehr joggen kann, da haben wir jetzt gerade in der letzten Comedy-Stube eine Szene drüber gemacht. Oder zum Beispiel, ja, keine Ahnung, das habe ich allerdings schon immer, das ist keine Alltagserscheinung. Also, wobei dies Jahr Heuschnupfen habe ich eigentlich immer jedes Jahr, aber dies Jahr, toi toi toi, könnte sein, wenn es so weitergeht wie bis jetzt, vielleicht ist eine spontane Heilung gewesen. Also vielleicht wird es im Alter dann doch auch noch besser. Aber da haben wir auch schon Nummern drüber gemacht.
Das hätten wir theoretisch auch hier noch auf Lager.
Ah, das Medley.
Das Heuschnupfen-Medley.
Genau, wir machen immer ein musikalisches Medley. Da kann man mich auch singen hören und das ist, sage ich gleich, das ist kein Zuckerschlecken.
Also ich finde, du singst schön, aber vielleicht hast du da...
Hören wir mal.
Wenn du dich fragst, ist schon Pollenzeit. Und du's nicht glaubst, denn es ist noch nicht Mai. Dreh den Spiegel um und schau in dein Gesicht. Und du wirst sehen, Tränen lügen nicht.
Mein Vater war ein Wandersmann, doch mir steckt's nicht im Blut. Ich wander nur, solang ich kann, im Frühling wird's akut. Allergie.
Fängt's an, hier wirken, da wirken, nur wirken immer mit Hatschi.
Chi.
Fängt's an, hey Frühling, ho Frühling, scheiß Frühling, jeder sagt,
die Augen sind geschwollen, das liegt wohl an den Pollen, ho.
Und es bildet sich die ganze Zeit
triefender Schleim, und der läuft mir aus der Nase, muss das denn sein? Kein Tempo habe und auch kein Spree. Darum bleib ich drinnen und daheim und allein.
Ein bisschen niesen, ein bisschen schniefen, ein bisschen schnäuzen und Nase triefen. Ein bisschen
schniefen, das ist nicht schön, mir tut die Nase beim Schneizen weh. Stiefen, das ist nicht schön, hat keiner mir ein Nasenspray. Schleimhaut, Schleimhaut ist das Einzige, was
Pappelpollen wollen schon fliegen, meine Nase zeigt das erste Symptom.
In der Frühlingszeit
geh ich nicht mal raus auf den Balkon.
Wenn du drauf stehst und rausgehst, yeah, und dann weht ein Wind und da kribbeln sie dich ganz fürchterlich. Weißt du, wer die sind?
Das sind die Gräser, das sind die Gräser, das sind die Gräser und Birkenpollen.
Pollen, 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 die Schleimhäute geschwollen, so ein Scheiß. Pollen, 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 die Augen ganz verquollen, auch bei meiner Ollen so scheiß.
Atemlos durch den Tag, ohne Asthma-Spray im Park. Atemlos durch den Mai und kein Taschentuch dabei.
Auch Tempos, ein fettes Päckchen. Ich brauch Tempos, ein fettes Päckchen. Der Rotz läuft und er läuft und er läuft
und er läuft.
Ich brauch Tempos, ein fettes Päckchen. Ich brauch Tempos
und alle.
Ein fettes Päckchen, ha ha ha, schi.
Helge Thun zu Gast hier im Lokalmagazin. Das war das Heuschnupfen-Medley aus dem Jahr 2015, aber zeitlos aktuell.
Ja, genau. Und immer dann, wenn es gesanglich schlimm wurde, dann war ich dran.
Echter Schüttelrein.
Ansonsten mit Jakob Nacken und Udo Zeppelzauer und Magdalena Flade waren das.
Sag mal, wie kommst du denn immer auf diese ganzen Reime? Das ist ja wahnsinnig viel
da,
auch.
Da habe ich ein Reimlexikon zu Hause.
Was, echt jetzt?
Ja, tatsächlich. Also, aber nicht nur so.
Satisfaction auf Satisfaction.
Das war die Idee von Jakob, interessanterweise.
Ach, tatsächlich? Ja. Ich dachte, das ist so ein typischer Helge-Reim.
Ja, also der hätte auch, also da tun wir uns beide nicht viel. Also wir haben da, denken da meistens parallel. Also meistens geht es eher darum, wer zuerst den Reim hat. Aber es, das machen wir ganz häufig. Also Jakob ist auch super, gerade da drin. Also wenn es darum geht, solche Medleys zu schreiben. Das heißt, das machen wir dann meistens auf Autofahrten. Da sagen wir, okay, also jetzt Heuschnupfen-Medley und dann gehen wir beide im Kopf halt sämtliche Schlager und Lieder durch, die wir kennen und so, und manchmal hat der eine dann schon gleich einen Reim oder manchmal sagt der eine, Mensch, das müsste doch, da müsste doch was drin sein, und dann kriegt der andere den Reim und so, dann sammeln wir so die Ideen, und wenn wir dann so 10 bis 20 verschiedene Lieder haben, die sich auf das Thema hin umdichten lassen, also wo wir zumindest den Refrain schon mal so haben, dass so ein Wiedererkennungswert ist, dann ist es tatsächlich nur noch Fleißarbeit. Also da muss man sich zu Hause hinsetzen und dann tatsächlich den ganzen Refrain ausarbeiten zum Thema und dann gucken, dass es zusammengestellt wird, und dann gibt es eine musikalische Probe und so. Also es ist schon immer ein ziemlicher Aufwand, aber es bringt irgendwie auch Spaß, solche Lieder zu entdecken. Also wenn man einfach sagt, so, wir machen jetzt eben ein Heuschnupfen-Medley, und dann kommt einer darauf, dass man statt Satisfaction Fatispection macht. Also das sind dann eigentlich auch so ein bisschen Glücksmomente. Das ist wie auf so einer Schatzsuche. Ne? Man sucht was und dann denkt man, da ist bestimmt irgendwo, gibt es irgendwas. Und wenn man das denn findet, dann bringt es halt auch richtig Spaß.
Ja. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Helge?
Vielleicht können wir noch einmal kurz die beiden Termine ankündigen für die Leute, die es wirklich jetzt sich noch immer nicht haben merken können.
Ja, jetzt am Samstag, 20. Mai, 20 Uhr auf YouTube, Sidekick zugunsten der Clowns im Dienst. Je mehr Leute da zugucken im Netz, desto mehr spenden wir.
Von Helge Thun und Jakob Nacken.
Genau. Muss man ja nicht mal zugucken, muss man eigentlich nur anmachen, oder?
Man kann auch einfach nur einschalten, das Endgerät auf stumm schalten, der Rest ist uns egal.
Und dann haben wir noch den Dienstag nochmal.
Genau, Lachen gegen Rechts, Rachen gegen Lechts wäre der Alternativtitel. Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr im Sudhaus.
Und da gehen alle Einnahmen ans Asylzentrum in Tübingen.
Heiner Konczak, Helge Thun, Jakob Nacken und Gabriele Busse.